Herzlich willkommen in der Optionssprechstunde. In diesem Podcast geht es um Börse, Aktien und speziell um den Optionshandel. Deine Gastgeber sind Thorsten von Options for Winners und Vincent von Freaky Finance.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Optionssprechstunde. In diesem Format spreche ich regelmäßig mit meinem Partner Thorsten Eberhardt von Options for Winners über Börsenthemen und speziell auch über den Optionshandel. In der letzten Folge haben wir über die Volatilität an sich gesprochen und da wollen wir direkt mal anknüpfen und haben uns heute das Thema Earnings, also Berichte der großen Firmen, vorgenommen. Was ist ein Quartalsbericht? Was sind diese Pflichtveröffentlichungstermine? Da steigen wir jetzt direkt gleich mal tiefer ein in die Materie und verknüpfen das Ganze natürlich wieder mit dem Optionshandel. Es geht heute um die sogenannten Earnings Trades. Hallo, herzlich willkommen auch Thorsten. Wie geht's dir heute?
Ja, danke Vincent, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, also Earnings Trades, das ist eine tolle Sache und die sollten wir heute definitiv besprechen. Und Earnings werden ja nicht nur in den USA gemacht, weil es Earnings heißt, sondern das wird ja eigentlich überall auf dieser Welt von Unternehmen veröffentlicht. Das sind ja die sogenannten Quartalszahlen.
Ganz genau. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, warum machen die das, wie machen die das und so weiter und so fort. Du hast es auch schon richtig gesagt, wir kennen das vermehrt von den US-Unternehmen, weil da irgendwie der größere Fokus meistens drauf liegt, gerade für uns als Optionshändler. Wir handeln ja sehr gerne US-Underlyings sozusagen, aber du hast natürlich vollkommen recht, diese Pflichtveröffentlichung, die gibt es nicht nur in den USA, das ist wahrscheinlich weltweit so. Von den US-Aktienunternehmen weiß ich, dass die tatsächlich verpflichtet sind, diese sogenannten Quartalsberichte vorzulegen. Das ist also ein sogenannter Pflichtveröffentlichungstermin. Das heißt, die machen das nicht, weil sie nett sind oder weil wir das erwarten, sondern weil ein US-börsennotiertes Unternehmen das einfach machen muss. Es ist natürlich auch geregelt, wie so ein Quartalsbericht, wie so ein Bericht auszusehen hat, was der beinhalten muss. Es ist festgelegt, in welchem Zeitraum der für welchen Zeitraum rückblickend eben vorgestellt werden muss. Und so kommt es nun dazu, dass diese US-Unternehmen verpflichtet sind, alle 3 Monate ein standardisiertes Zahlenwerk zu veröffentlichen. Und nicht selten beinhalten diese dann halt eben überraschende beziehungsweise gute, schlechte Ergebnisse und auch ganz wichtig immer in dem Zusammenhang Ausblicke oder Neuigkeiten. Also man schaut zum einen zurück auf das vergangene Quartal, liefert da das komplette Zahlenwerk, macht sich da nackig und es gibt meistens eben auch so diesen Ausblick auf, was bringt das nächste Quartal, was bringt die Zukunft? Und da wird auch ganz oft der Fokus von uns Anlegern eben auch drauf gelegt. Das eine sind die Zahlen in der Vergangenheit, in der abgeschlossenen Periode. Das andere ist natürlich auch ganz wichtig, was gibt es für Ausblicke? Geht es gut weiter oder ist da irgendwas im Busch? Was kommt da? Ja, und dementsprechend reagieren natürlich eben auch die Börsenkurse dieser Unternehmen, die da Berichte abliefern. Entweder stark steigen, stark fallen oder wenn es dann nicht viel Neues gibt, vielleicht auch mal mit einem seitwärts laufenden Kurs. Aber diese Spannung, die sich da aufbaut vor den Earnings, also bevor die Zahlen veröffentlicht werden, bevor dieser Ausblick geteilt wird mit der Öffentlichkeit, da ist eben so ein Spannungsbogen und da kommen wir wieder zu unserer letzten Folge, eine normalerweise ansteigende Volatilität, weil die Nervosität, die Ungewissheit jetzt dann eben steigt, bis die Katze aus dem Sack gelassen ist. Jetzt nochmal zurück, ich habe es gerade gesagt, in den USA alle 3 Monate. In Deutschland wird das auch so gehandhabt, wobei es, glaube ich, verpflichtend nur alle 6 Monate ist und trotzdem machen die Unternehmen das dann sozusagen freiwillig, dass sie auch diese sogenannten Quartalsberichte vorlegen, obwohl es, glaube ich, in Deutschland, so wie ich gelesen habe zumindest, nur halbjährlich verpflichtend ist. Aber natürlich wird hier dann auch drauf geschaut. Aber ich würde sagen, Thorsten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Die allermeisten Optionen handeln wir ja eh auf US-Unternehmen und konzentrieren wir uns mal da drauf. Aber das mal als Hintergrund, warum das gemacht wird, wie das gemacht wird und was das eben für einen Einfluss auf unsere vorherige Folge, also auf die Volatilität hat.
Genau, Vincent. Der Grund, warum wir uns auf amerikanische Märkte fokussieren, jetzt als Optionshändler, hat jetzt wenig mit der Liebe zu den USA zu tun, sondern einfach der Praktikabilität geschuldet der Liquidität. Ja, das heißt, wir gucken uns natürlich auch bei den Optionen immer an, ist der Titel jetzt liquide oder nicht? Und das ist bei den amerikanischen Optionen natürlich viel einfacher, als wenn wir uns jetzt europäische bzw. deutsche anschauen. Wir haben dann in Amerika die Earnings Season. Ja, das ist wirklich die Earnings Saison, ja, wo die ganzen Unternehmen ihre Quartalszahlen ja offenlegen. Und für uns ist es mal ganz interessant, warum? Es gibt Analysten, die geben Schätzungen ab. Das sind diese Estimated Earnings per Share, diese EPS. Die werden dann immer geschätzt und schlussendlich werden dann welche reported, also veröffentlicht. Und dann entsteht entweder ein Surprise, eine Überraschung oder nicht. Und daran können wir partizipieren. Und wie du richtigerweise gesagt hast, Vincent, vor den Earnings ist man natürlich ungewiss. Man hat natürlich seine Vermutung, seine Schätzung, beispielsweise auch von den Analysten oder auch schon teilweise vorab von den Unternehmen kommuniziert. Und da steigt natürlich kurz vor den Earnings, vor den Offenbarungen, so nenne ich das jetzt mal, natürlich auch die Volatilitäten. Und das haben wir auch besprochen, hat natürlich einen direkten Einfluss auch auf die Höhe der Prämien. Das heißt, die Prämien werden vor der Veröffentlichung noch teurer. Nach der Veröffentlichung, und es ist egal, was dabei rauskommt, die Katze ist aus dem Sack. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in diesem Video so formuliert hat oder im letzten. Und dann führt es natürlich zu einer gewissen Entspannung. Die Spannung ist nicht mehr da und die Volatilität fällt. Und das nennt man dann IV Crush.
Und wir hatten ja schon in der vorherigen Folge über die Volatilität besprochen, dass wir eben versuchen, möglichst bei einer hohen Vola einzusteigen in einen Stillhalter-Trade. Und wenn dann, nachdem die Katze aus dem Sack ist, die Vola zusammenbricht im Normalfall, dann ist unser Trade schon halbwegs im Sack, weil eben diese Volatilität eine optionspreisbildende Komponente ist. Und wenn die Vola rausgeht aus dem ganzen Umfeld, aus dem Kurs, dann entwickelt sich auch unser Trade zu unseren Gunsten. Und deswegen kann man sich eben diese sogenannten Earnings-Trades zunutze machen, indem man dann eben am vermeintlichen Höhepunkt der Volatilität kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen in einen Stillhalter-Trade einsteigt, eine hohe Prämie kassiert und dann kann man eben davon profitieren, wenn die Katze aus dem Sack ist, dass die Volatilität rausgeht und der Optionspreis dann eben fällt. Und dann haben wir eben schon einen guten Teil unseres Trades wieder drin. Oft kann man dann eben auch schon mit der Hälfte des maximal möglichen Gewinns wieder aussteigen aus seinem Trade. Aber das ist jetzt schon wieder sehr detailliert. Aber so ist das, was man da machen kann. Man kann natürlich auch von der anderen Seite, wenn man das möchte, versuchen ranzugehen und davon zu profitieren, dass die Vola langsam, aber sicher bis zu den Veröffentlichungen ansteigt, Thorsten. Da gibt es ja auch eine Variante. Vielleicht willst du die mal kurz.
Ja, definitiv. Wir haben es ja gerade gesagt, als Verkäufer profitieren wir davon, wenn die Vola fällt, weil wir wollen teuer verkaufen und günstig kaufen. Jetzt kann man den Spieß natürlich umdrehen, weil wir haben es ja eben gesagt, die Vola wird bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung steigen. Wer profitiert vom Anstieg? Der Käufer einer Option. Ja, und dann kann man beispielsweise mit einem Call, mit einem gekauften Call oder mit einer gekauften Put, kann man in den Markt gehen und so sozusagen von einer steigenden Volatilität profitieren. Aber ganz wichtig, dann vor der Veröffentlichung natürlich wieder rausgehen, weil wir wissen ja, dann fällt die Vola.
Ja, aber Thorsten, fällt die eigentlich wirklich immer? Was ist denn jetzt, wenn, also die Vola steigt ja meistens in einem fallenden Kursumfeld. Wenn jetzt die Earnings aus irgendwelchen Gründen vielleicht schlecht sind oder zumindest der Kurs am nächsten Tag nach der Veröffentlichung stark fällt, kann denn nicht die Vola auch trotzdem noch weiter ansteigen, als sie es an dem vermeintlichen Höhepunkt kurz vor der Veröffentlichung war? Und wie ist damit umzugehen?
Können immer. Also nichts ist ausgeschlossen, das muss man schon sagen, aber wir sind ja Wahrscheinlichkeitsexperten. Ja? Wir sind ja Wahrscheinlichkeitsexperten und es ist einfach so, und das ist ja das Vorhersehbare an den Earnings Trade. Wir können nicht wissen, wohin die Aktie ausschlägt, ob nach oben oder nach unten. Wir können aber mit einer großen Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Volatilität nach Bekanntgabe der Earnings fallen wird. Das ist eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich, aber Ausnahmen auch hier gibt es immer.
Gut, das heißt, wir haben auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Chance, dass die Vola uns in die Karten spielt bei einem solchen Trade. Das, was dann vielleicht den Schnitt oder den Trade trotzdem noch versauen kann, trotzdem die Vola ein Stück weit rausgeht, kann natürlich der Aktienkurs des Underlyings stark einbrechen und dann haben wir irgendwann eine andere optionspreisbildende Komponente, die hier Überhand gewinnt und dafür sorgt, dass unser Trade vielleicht trotzdem nicht so aufgeht, wie geplant, Thorsten. Das sollten wir vielleicht an der Stelle jetzt nicht verheimlichen, damit nicht alle Welt anfängt, nur noch Earnings-Trades aufzusetzen, weil es ist ja auch ganz einfach so, es gibt eine sehr, sehr große Fraktion in der Optionshändlergemeinde, die Earnings-Trades sogar definitiv für sich vermeiden möchte. Das ist ja eine sehr große Vorgehensweise oder eine sehr bekannte Vorgehensweise, dass man im Vorfeld vor einem Trade checkt, komme ich mit meiner potenziellen Laufzeit, die ich hier anpeile, eigentlich in einen Pflichtveröffentlichungstermin rein, sei es jetzt Earnings oder es gibt ja auch so Investor Days und sowas. Das kann man alles checken vorher und ganz, ganz viele wollen ja solche Daten meiden aufgrund der großen Unsicherheit und aus Sorge, dass bei einem solchen Pflichtveröffentlichungstermin der Kurs vielleicht stark absackt. Was sagst du denn dazu?
Ja, definitiv. Beispielsweise einer meiner Lieblingsstrategien ist die Brot- und Butter-Strategie, soll ein entspanntes Stillhaltergeschäft sein. Und da vermeiden wir halt die Earnings, um vor diesen unvorhersehbaren Nachrichten keinen Schaden zu erleiden. Wichtig ist bei den Earnings Trades nämlich die Haltedauer, und die sollte kurz sein. Das heißt, man sucht sich am besten Optionen aus, in denen die Earnings stattfinden. Und geht kurz vorher rein und auch kurz nachher raus. Das Problem, was passiert? Wir müssen ja auch als Optionshändler, wenn wir eine Option verkaufen, kaufen, egal, müssen wir den Ausübungspreis festlegen. Ja, ich habe jetzt beispielsweise eine Aktie, die hat einen Wert von 100 und ich möchte jetzt als Verkäufer einer Put-Option von diesem Earnings Trade profitieren. Jetzt kann ich mir natürlich aussuchen, wie ich das mache. Wir als Stillhalter sagen ja immer, wir suchen uns out of the money eine Option aus, nehmen jetzt beispielsweise einen Kurs von $90. Dann habe ich jetzt einen Spread von 10. Das heißt, wenn die Aktie nach unten fällt, ab 90 werde ich wahrscheinlich in die Pflicht kommen und lasse mir dann die Aktien andienen. Das heißt, hier muss ich natürlich auch dieses Risiko berücksichtigen als Pflichtenträger einer Option. Und hier ist es wichtig, vorher zu eruieren, wo lege ich den Ausübungs-, also wo lege ich den Strikepreis. Das kann man machen, indem man schaut, wie haben sich die Kurse im Schnitt in den letzten Earnings entwickelt. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise bei dieser Aktie, die ich gerade erwähnt habe, gesehen habe, 10% war immer nach oben, nach unten der Ausschlag, dann wäre für mich 90% das höchste der Gefühle, was ich gehen würde. Ich würde wahrscheinlich noch weiter nach unten gehen, um safe zu sein, dass ich nicht in die Pflicht komme. Weil das ist ein Cashflow-Trade. Das ist kein Trade, um mir irgendwie einen Aktienstamm aufzubauen. Ja, das muss man natürlich wissen. Das ist Punkt 1. Guck in die Vergangenheit, wie sich das entwickelt hat. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Aber das ist schon höher. Nämlich der Implied Move. Wir haben eben von der oder letztes Mal von der Implied Volatility, von der impliziten Volatilität gesprochen. Und jetzt können wir auch von der impliziten Bewegung sprechen. Ja, das, was wir oder das, was der Markt mit dem Marktpreis heute erwartet, wie sich der Kurs bewegen wird.
Ja, sehr gut. Das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Ich kenne das allerdings unter Expected Move ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Es steckt eine Formel dahinter und eben auch Vergangenheitsbetrachtung. Das wird auf verschiedenen Seiten auch ausgewiesen. Die können sich auch mal geringfügig unterscheiden, aber zumindest hat man da tatsächlich dann einen Anhaltspunkt, was im Markt angenommen wird, wie oder in welcher Schwankungsbreite, das Underlying reagieren könnte aufgrund der Veröffentlichung dann eben. Und dann hat man tatsächlich einen Anhaltspunkt vielleicht, wo man seine Strikes setzt, also seine Basispreise definiert, um eben nicht in die Pflicht zu kommen, wenn man das nicht möchte, diese Aktien aufzunehmen, sondern das ist eben, wie du ja schön gesagt hast, ein Prämientrade. Man ist hier also scharf auf die Prämie und stellt nicht die Andienung des Underlyings in den Fokus. Da kann man ja dann auch noch zusätzlich absichern. Das ist wahrscheinlich dann auch jetzt schon fortgeschritteneres Wissen, aber wir wollen es kurz angesprochen haben. Man kann natürlich auch mit sogenannten Spreads arbeiten. Das heißt, man bringt eine absichernde Komponente in einen solchen Earnings-Trade mit hinein. Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Kombinationen von Optionen, mit denen man solche Earnings Trades aufsetzen kann, sogenannte Strangles, Straddles und so weiter, Iron Condors, da gibt es ganz, ganz viele, aber damit wollen wir jetzt nicht verwirren. Vielleicht sprechen wir nur noch mal ganz kurz eben ein Spread an in Bezug auf einen Earnings Trade, weil das ja eine sehr verbreitete Variante ist, hier eben das Risiko ein Stück weit abzusichern, Thorsten.
Ja, ganz genau. Gehen wir nochmal auf das Beispiel von dem 100-Dollar-Titel ein. Da habe ich es gerade gesagt, wir verkaufen eine Option zu einem mit einem Strike-Preis von 90 Dollar. Was bedeuten würde, wenn die Aktie fällt, ich müsste bei 90 dann die Aktie ins Depot nehmen, mal 100, das sind 9.000 Dollar, die ich dann sozusagen Cash für die Aktie haben müsste. Jetzt können wir natürlich einen Spread nehmen, das heißt, wir sichern uns unter der verkauften Put-Option noch mit einer gekauften Put-Option ab. Wir nehmen jetzt mal beispielsweise 88. Dann habe ich eine verkaufte Option bei 90. Pflicht, ich müsste sie bei 90 nehmen. Ich habe eine gekaufte Put-Option bei 88. Mein Recht, sie zu 88 wieder zu verkaufen. Das heißt natürlich dann, dass ich maximal diesen Spread, diese 2 Dollar, 90 zu 88 mal 100 Kontraktgröße, 200 Dollar in Worst-Case-Szenario in Verlust käme, abzüglich natürlich der Prämie, die ich verdient habe.
Ja, ganz genau. Mit einem solchen Konstrukt haben wir ein absolut definiertes Risiko. Wir wissen, wie du es eben genannt hast, was ist in dieser Konstellation unser Worst-Case-Szenario? Und das ist für viele ganz, ganz wichtig, dass sie wissen, mehr als das kann ich nicht verlieren. Und an der Stelle gibt uns eben der Optionshandel sehr, sehr viele Möglichkeiten. Oft ist ja dieser Begriff Teufelszeug, Option, verbreitet. Aber wir haben eben auch sehr, sehr einfache und effektive Mittel, hier unser Risiko absolut vorher zu definieren, was man ja zum Beispiel bei einem reinen Aktientrade gar nicht so einfach oftmals machen kann. Natürlich kann man da auch Stops setzen. Okay, das würde jetzt zu weit führen, aber worum es geht, wir können hier im Bereich nicht nur Earnings Trades, sondern auch allgemein, aber hier wird sehr, sehr gerne genommen, über Spreads eben das Risiko absichern und vorher komplett für uns definieren und gehen hier nicht mehr Risiko ein, als wir wollen oder müssen. Ich denke, auf diese ganzen Strategien und Kombinationen, das haben wir auch schon gesagt, gehen wir jede einzelne nochmal in einzelnen Folgen durch. Wir wollten nur einmal kurz angesprochen haben, dass wir eben auch dieses ja relativ unkalkulierbare Risiko der großen Ausschläge nach diesen Pflichtveröffentlichungen, also wer erinnert sich nicht an irgendwelche Netflix, Facebook, Earnings, wo es dann wirklich auch mal 25-30% in die eine oder in die andere Richtung ging. Und das ist eben wirklich Teil der Realität nach solchen Veröffentlichungen. Und wer da sein Risiko begrenzen möchte, der kann zum Beispiel eben auf diese Spreads zurückgreifen. Ist gut, dann denke ich mal, haben wir auch hier schon einen ganz guten Überblick gebracht, was es mit den Earnings und den sogenannten Earnings Trades auf sich hat. Wie gesagt, diese dezidierten Unterstrategien und Kombinationen, die werden wir alle nochmal in einzelnen Folgen aufdröseln. Aber so habt ihr jetzt schon mal mitgenommen, ja, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich habe es auch schon gesagt, es gibt vielleicht die eine oder andere wichtige Internetseite, wo man ganz, ganz nützliche Informationen in Bezug auf Earnings und Earnings Trades erhält. Ich nenne sie jetzt einfach mal so, wir schreiben sie dann vielleicht auch in den Podcast-Begleittext einmal rein. Ich denke, wichtig ist hier Earnings Whispers, um überhaupt mal mitzubekommen, wann wer dran ist mit seiner sogenannten Veröffentlichung. Da kann man dann die Aktie eingeben und kriegt dann im Idealfall den Termin raus, wann berichtet wird. Es gibt eben auch Seiten wie Barchart oder Market Chameleon, wo man verschiedene Daten wie eben auch diese Expected Moves im Bereich oder in Bezug auf die Earnings rauslesen kann. Und da gibt es auch sogenannte Earnings-Kalenders, also wo man dann eben auch einen Überblick bekommt, an welchem Tag welche Unternehmen berichten, damit man sich vielleicht seine Favoriten da raussuchen kann, die man dann eventuell handeln möchte. Gibt natürlich auch in der TWS verschiedene Abos und Einstellungen, die man sich da einblenden lassen kann, wo das auch nochmal draus hervorgeht. Da ist ja jeder ein bisschen anders gestrickt, aber ich wollte einfach mal diese breite Palette an Möglichkeiten, eben teilweise auch kostenlosen Möglichkeiten im Internet aufführen, damit jeder weiß, dass es da einen Haufen Infos noch links und rechts gibt. Thorsten, hast du noch was hinzuzufügen zu dem Thema Earnings, Earnings Trades?
Earnings Trades, Ivy Crush. Wir sind wieder einen Schritt weiter, Wahrscheinlichkeitsexperte zu werden. Und das ist das, wo ich sage, zeichnet uns Optionshändler auch aus. Und das ist auch die Edge, die wir haben. Und all jene, die jetzt beispielsweise Volatilitäten sagen, nee, ich bin froh, ich mache das nicht, weil Volatilitäten. Ich kann es nur sagen, ich mache es wegen Volatilität.
Ja, schönes Schlusswort. Ja, diese Wahrscheinlichkeiten, die ja doch ganz, ganz oft auf unserer Seite eben als Optionshändler, als Stillhalter liegen. Und wir haben da schon verschiedene angesprochen. Und diese Volatilitätsgeschichte ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente, die man sich dort auch zunutze machen kann. Vielleicht abschließend dazu noch eine kleine Anekdote. Es gibt ja, wie wir schon mal in der Volatilitätsfolge besprochen haben, die historische Volatilität und die implizite Volatilität. Und ganz oft ist es so, dass Optionen in Anführungsstrichen ein bisschen falsch im Sinne von zu hoch bepreist werden. Wenn man sich einfach mal die beiden Kurven der historischen und der impliziten Volatilität übereinander legt, sieht man, dass die implizite Volatilität ganz oft oder in einem sehr viel größeren Zeitraum oberhalb der historischen Volatilität liegt. Und was sagt uns das? Ja, es sagt einfach, dass der Markt immer etwas Schlimmeres, eine höhere Wahrscheinlichkeit einpreist. Das treibt ja unsere Preise als Stillhalter, als es im Endeffekt dann kommt. Also sprich, immer wenn die implizite Volatilität im Nachgang, kann man das natürlich leider erst sehen, oberhalb der historischen Volatilität liegt oder lag, haben wir mehr für unsere verkauften Optionen erhalten, als eigentlich gerechtfertigt gewesen wäre. Das ist ein weiterer Vorteil, eine weitere Wahrscheinlichkeitserhöhung in diesem ganzen Spiel Optionshandel. Das wollte ich euch zum Schluss nochmal mitgeben. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit reinhört, wenn wir hier in die nächste Optionssprechstunde gehen. Tschüss, Thorsten, tschüss, Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die Optionssprechstunde. Alles, was du wissen musst über Börse, Aktien und vor allem über den Optionshandel. Mehr Infos findest du unter freakyfinance.net und optionsforwinners.de.